Herzlich willkommen bei Meeting Point BWI, dem Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Wir reden darüber, wie Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen sich internationalisieren können und wie das Land Baden-Württemberg mit seinen Auslandsbüros und Wirtschaftsrepräsentanzen sie dabei unterstützt. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf Henning Vogelsang. Er ist Wirtschaftsrepräsentant des Landes Baden-Württemberg in China und leitet in Personalunion das Büro von Baden-Württemberg International in Nanjing. Herzlich willkommen hier im Podcast, Herr Vogelsang.
Vielen Dank, Frau Heckel.
Lieber Herr Vogelsang, Sie leben seit fast 20 Jahren in China. Sie haben nicht nur bei chinesischen Firmen gearbeitet, sondern auch viele, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen beraten. Nun sind Sie seit über 2 Jahren als Wirtschaftsrepräsentant des Landes Baden-Württemberg in China tätig. Nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Welt vor Ort. Wie läuft Ihr Tagesgeschäft ab?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Sie hatten es ja selber auch in Ihrem Anleitung schon angesprochen, dass ich in dieser Doppelfunktion tätig bin. Und so stellt sich dann auch mein Tagesablauf wieder. Also ich habe, wenn man einmal die reine Perspektive der Repräsentanz sich anschaut, dann hat das Land Baden-Württemberg in China 2 Partnerprovinzen. Einmal die Provinz Jiangsu, das ist so die Provinz, die auch um die Region Shanghai liegt. Und dann die Provinz Liaoning im Nordosten Chinas. Das sind also unsere beiden Partnerprovinzen, mit denen wir auch sehr regen und intensiven politischen Kontakt führen. Davon abgesehen ist das natürlich trotzdem eine Repräsentanz, die für ganz China zuständig ist. Das heißt, wir haben eben auch intensive Kontakte zu Städten wie Beijing, Shanghai oder Shenzhen.
Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage in China im Moment? Wir lesen ja momentan hier in Deutschland viel in den Nachrichten, dass es ein bisschen schwerer für deutsche Unternehmen dort geworden sei.
Die Wirtschaft ist seit 2023 nie wieder so richtig in Schwung gekommen. Der Immobiliensektor hat in China vor einigen Jahren noch 30% des GDPs ausgemacht, also eine unglaubliche Summe. Das ist jetzt etwas runtergegangen, aber ist immer noch sehr wichtig. Und der Immobiliensektor hat in zweierlei Hinsicht Auswirkungen. Denn zum einen haben sich viele Kommunen eben über den Verkauf von Landfläche refinanziert. Das war für viele Städte eine der wichtigsten Einnahmen. Der andere Aspekt ist, dass in China und auch unter der chinesischen Bevölkerung so eine gewisse Ziellosigkeit stattfindet. Das war also lange Zeit, hatte man das Gefühl, die Richtung ist klar. Und jetzt seit einigen Jahren, es hat auch schon vor Covid angefangen, ist es nicht ganz klar, wo der Staat wirklich hin will. So die Beziehung Staatswirtschaft, Privatwirtschaft ist immer noch ein Spannungsverhältnis. Und das führt dazu, dass letztendlich, dass in unsicheren Zeiten Unternehmen dann nicht investieren und gleichzeitig dann auch Konsumenten nicht konsumieren. So die Kombination, also fehlender Konsum, wenig Zuversicht in die Zukunft, plus die Immobilienkrise sind mit Sicherheit einige Hauptfaktoren. Allgemein die wirtschaftliche Situation in China schon belastet.
Das ist total interessant, was Sie sagen, weil Sie ja auf 2 Sachen hinweisen. Zum einen, wie wichtig diese lokale Ebene ist. Das ist uns ja eigentlich hier gar nicht klar, weil wir immer nur über die Bundesebene reden. Und zum anderen, was wir hier in Deutschland ja eigentlich eher wahrnehmen, ist, dass China oder die Bundesebene einen ziemlich klaren Plan hat, zum Beispiel Europa mit Elektroautos zu überschwemmen. Aber was Sie jetzt sagen mit dieser Ziellosigkeit oder dieser Orientierungslosigkeit, das scheint dann, dass auf den unteren Ebenen, also kommunal oder diese städtischen Einheiten, das nochmal ganz anders gesehen wird dann.
Ich glaube, den Fehler, den wir in Deutschland oft machen, ist, dass wir letztendlich die Reden von Xi Jinping oder einige Entscheidungen der Zentralregierung sehen und das und also immer dazu neigen, China so als einen einheitlichen Block zu sehen. Ich habe immer oft das Gefühl, und das ist ja vor allem auch, wenn man so jetzt so die Automobilindustrie sich anschaut, dass man so ein bisschen den Eindruck gewinnt, als ob Xi Jinping da am Schachbrett sitzen würde und überlegt, wie er die Welt Schach macht.
Ganz genau, so kommt es hier an, absolut, genau, ja.
So kommt es an, da unterschätzt man natürlich, dass China auch 1,4 Milliarden Menschen hat. Ne? Mm. Und auch letztendlich ein föderaler Staat ist, wo die jeweiligen Städte, die jeweiligen Provinzen alle auch ihre eigenen Interessen haben und vor allem der chinesische Privatmensch, der Privatunternehmer vor allem auch das Ziel hat, sich selbst ein gutes Leben zu schaffen. Also in China ist die Familie das, was an erster Stelle steht und nicht der Staat. Und das ist mit Sicherheit was, was die Zentralregierung unter Xi Jinping vielleicht auch gerne verändern würde, aber die Realität sieht eben anders aus.
Aber das hat natürlich auch große Möglichkeiten auf der anderen Seite wieder, weil wir, wenn wir dann praktisch so unter diese Oberfläche gucken, weil sich da natürlich wahrscheinlich auch viele Möglichkeiten auftun für findige Unternehmer, Unternehmerinnen, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, mit ihren jeweiligen Projekten dann eben auf diesen städtischen Ebenen oder in den Provinzen sich Partner zu suchen, mit denen man nach wie vor extrem gut oder sehr gut zusammenarbeiten kann. Oder?
Mit Sicherheit ja, wobei ich vielleicht sogar gerne auf Ihre ursprüngliche Frage auch nochmal zurückkommen, wie denn die Situation für deutsche Unternehmen in China aussieht. Denn es ist also definitiv so, wie Sie es gesagt haben, aber das soll auch nicht kaschieren, dass die Situation auch für deutsche Unternehmen in China viel schwieriger geworden ist. Und man muss sich ja, wenn man sich das Ganze anschaut, das lief ja lange Zeit gut, und das ist nicht vor allem für Baden-Württemberg. Wir sind stark im Automobilbereich, stark im Maschinenbau. Und es lief ja lange Jahrzehnte, kann man fast sagen, so, dass wir in der Lage waren, unsere hochqualitativen, aber eben auch teuren Maschinen nach China exportieren zu können. Und in China dann diese Maschinen verwendet worden sind, um letztendlich Produkte für den Weltmarkt zu produzieren. Es war ja tatsächlich lange Zeit das, was in China oft so mit Win-Win-Situation beschrieben wird. Was aber schon so ist, und da kommt dann die Zentralregierung durchaus hinein, dass das Ziel angegeben wurde, einfach China letztendlich auch qualitativ hochwertiger zu machen. Dass China jetzt nicht letztendlich nur die Werkbank der Welt sein soll, sondern auch tatsächlich in der Wertekette aufsteigen soll. Und damit befinden wir uns jetzt seit einigen Jahren ja doch in einer Situation, in der immer mehr chinesische Firmen auch in den Bereich eindringen, der früher von deutschen Firmen dominiert worden ist. Das heißt also, in vielerlei Hinsicht sind chinesische Unternehmen heutzutage auch der größte Wettbewerber für deutsche Unternehmen und nicht nur die größten Kunden, wie das vor ein paar Jahren noch war. Also insofern ist es schon etwas schwieriger geworden, aber trotzdem stimme ich mit Ihnen überein, dass es immer noch große Möglichkeiten der Kooperation gibt. Und immer wenn ich in China auf Messen bin, dort mit chinesischen Unternehmen sprechen, da ist ein sehr großes Interesse daran, dass vor allem deutsche Firmen, die tatsächlich auch innovativ sind, die auch was Neues mit in den chinesischen Markt bringen, wo es dann auch möglich ist, sich für chinesische Unternehmen von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Da liegt ein sehr großes Interesse daran. Und da ist mit Sicherheit auch für deutsche und baden-württembergische Unternehmen durchaus weiterhin großes Potenzial vorhanden.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die nächsten Branchen, wo chinesische Unternehmen technologisch führend sind oder bald werden?
Könnte ich auch umgekehrt fragen, in welchen Branchen sind, werden Sie es nicht. Ich denke schon, dass man sich bewusst sein muss, dass die Automobilbranche mit Sicherheit nicht mal der erste, sondern einfach die Branche ist, die uns bei uns am stärksten auffällt, weil wir uns lange Zeit als führend wahrgenommen haben und jetzt einfach merken mussten, dass wir vor allem im Bereich der Elektromobilität innerhalb von einigen Jahren zumindest ins Hintertreffen gekommen sind. Wird auch Leute geben, die sagen, den Anschluss verloren haben. Ich bin nicht sicher, ob man so weit gehen muss, aber auf jeden Fall ins Hintertreffen geraten sind. Und das im Automobilbereich vor allem im Punkt der Digitalisierung und der Batterietechnologie. Das sind mit Sicherheit zwei ganz große Bereiche. Und allgemein denke ich, ist alles, was in den Bereich Digitalisierung geht, was in dem China stark ist und in dem Deutschland und auch Baden-Württemberg leider nicht so stark sind. Wenn Sie fragen, welche weiteren Sektoren, ich denke, dass künstliche Intelligenz ein ganz wichtiges Feld ist, in dem in China auch sehr viel investiert wird. Ich sehe hier die USA immer noch leicht vorne. Was in China bis jetzt fehlt, sind so diese großen Sprünge. Das, was mit ChatGPT passiert ist, das haben wir in dieser Form in China noch nicht gesehen. In China ist das eher eine relativ lineare Entwicklung. Also was in China häufig passiert, und das ist eben auch eine Besonderheit des chinesischen Systems, was auch wiederum zeigt, dass es tatsächlich nicht so zentral gesteuert ist, wie man oft glaubt. Es ChatGPT kam heraus und mittlerweile gibt es in China 4.500 Programme, die versuchen, ChatGPT zu überholen. Ne? Also das ist tatsächlich eine unglaubliche Dynamik im Markt. Und das sehen wir also bei der künstlichen Intelligenz, dass wir tatsächlich 4.500 Large Language Models haben, die sich irgendwie versuchen, gegenseitig den Rang abzurennen. Das Gleiche merken wir in der Automobilindustrie, wo wir mittlerweile 150 Automarken haben, die Elektromobile anbieten. Und Sie müssen sich immer diese Dynamik vorstellen. Das ist letztendlich ein unglaublicher Wettbewerb, vor allem erstmal auf dem chinesischen Markt, hier die Marktführerschaft zu bekommen. Da spielt der internationale Markt am Anfang noch gar keine so große Rolle. Was häufig jetzt momentan passiert, ist, dass der Konkurrenzdruck in China so stark ist, dass Unternehmen mehr oder weniger in den Export gedrängt werden, weil sie das Gefühl haben, dass sie in China kein Geld verdienen können.
Aber das ist außerordentlich interessant, diese Dynamik, die Sie schildern, weil das ist ja in der Tat was wir hier in Deutschland zunehmend vermissen, wo wir sehr etablierte Player haben, wo wir den Eindruck haben, die tun sich extrem schwer, oder wenn, dann marschieren sie eher in so kleinen, inkrementellen Fortschritt voran, aber eben nicht in diesen doch größeren Sprüngen, die eben durch sehr intensiven Wettbewerb gemacht werden. Wie es mit den erneuerbaren Energien, da hört man ja auch inzwischen, dass Europa da eigentlich gar keine Chance mehr hat, aufzuholen.
Mit Sicherheit. Also wenn man jetzt im Bereich Solar geht, ist es ganz schwierig. Auch Windenergie sehe ich eigentlich keine Möglichkeiten. Aber auch in solchen Bereichen wie Wasserstoff, ne, da wird sehr viel in China geforscht. Also China hat mit Sicherheit eine Marktführerschaft in dem Bereich Elektromobilität. Das bedeutet aber nicht, dass nicht in allen anderen Bereichen auch stark geforscht wird. Ne? Wir haben es bei der Elektromobilität gesehen, wo jetzt auch immer mehr, wo viele Hersteller jetzt vom reinen Batteriemodell eher wieder auf ein Hybridmodell setzen. Wir merken, und dass eben aber auch trotzdem auch die Wasserstoffoption weiterhin durchaus durchgeplant wird, wobei da das Gefühl zumindest besteht, dass für das Automobil Wasserstoff, denke ich, nicht das primäre Antriebsmittel wird. Aber ich denke, China ist da in allen Bereichen relativ stark vertreten. Ne? Also Umwelttechnik, ein ganz großer Bereich, wo wir an sich in Baden-Württemberg ja auch stark sind, wo es aber mittlerweile auch sehr viele starke chinesische Konkurrenten, Wettbewerber, vielleicht auch Partner gibt. Andere Bereiche, die mit Sicherheit auch zu erwähnen wären, sind hier Bereiche wie Richtung Quantentechnologie, wo sehr viel Forschung in China betrieben wird. Und mit Sicherheit, ich würde das als gegenwärtiges Hype-Thema in China betrachten, ist alles, was Richtung Drohnen geht, der tiefere Luftraum. Man überlegt schon in China viel von der Logistik auf Drohnen und auf niedrig fliegende Fluggeräte umzuwandeln. Und da passiert momentan sehr viel.
Jetzt waren Sie ja ein paar Tage in Baden-Württemberg unterwegs, Herr Vogelsang. Haben Sie denn den Eindruck, dass das alles bei Ihren Gesprächspartnern schon klar ist? Also, dass Sie sich das bewusst sind, welche Wettbewerber da auf Sie zukommen?
Man kann sagen, es wird immer bewusster. Meistens zweimal, vielleicht dreimal pro Jahr in Deutschland, Baden-Württemberg. Und konnte schon relativ gut beobachten, wie sich das Ganze in den letzten 2 Jahren entwickelt hat. Und vor 2,5 Jahren habe ich dann auch mit Unternehmen oder auf Messen relativ viele, doch auch noch sehr selbstbewusste Unternehmer kennengelernt. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren doch deutlich gewandelt. Und ich glaube, was mittlerweile schon vielen bekannt ist, ist so die Krisen oder die Krisenerscheinungen, die Krisenphänomene, die wir in Baden-Württemberg erblicken können. Ich glaube, das ist jetzt zumindest auf der Unternehmerseite, ich glaube, allen bewusst geworden. Inwiefern da der Konkurrent aus China oder chinesische Firmen als Wettbewerber auftreten, Das ist etwas schwieriger zu formulieren. Hat auch viel aus meiner Sicht mit der gegenwärtigen China-Strategie der Bundesregierung zu tun. Die läuft ja seit anderthalb Jahren. Und mir fällt schon auf, wenn ich mir jetzt angucke, was sind die realen Auswirkungen dieser China-Strategie, dann merken wir, dass wir viele von den Großunternehmen haben, an der VW oder BASF als Beispiel nennen, die die Strategie so interpretiert haben, dass sie gesagt haben, wir investieren noch mehr in China. Wir de-risking oder wir reiten uns darauf vor, dass, falls es zum Decoupling kommen sollte, wir in China für China produzieren können.
Also in China für China.
In China für China. Sich deswegen, also letztendlich die Möglichkeiten haben, sich von der europäischen oder Lieferkette vollkommen abzuschneiden und ganz auf China basieren zu können oder autark agieren zu können. Das ist eben der ganz extreme Schritt, wo man sagen kann, diese Idee des De-Riskings ist eigentlich in die falsche Richtung gegangen.
In der Tat, ist gerade das Gegenteil eigentlich, oder?
Das ist das Gegenteil. Dann haben wir viele mittelständische Unternehmen, wo ich merke, diejenigen, die in China sind, die bleiben auch in China. Ich kenne, glaube ich, sogar nur ein Unternehmen, die überlegen, aus China herauszugehen. Alle anderen sagen, wir sind hier, wir bleiben hier, wir kennen die Risiken und die Chancen in China. Aber viele da überlegen dann schon, Folgeinvestitionen warten wir mal ab. Es gibt dann so die Idee von diesem China plus eins, dass man Richtung Asien investiert. Da wird schon viel mittlerweile überlegt. Und da kann man sagen, hat die China-Strategie vielleicht dann eben auch das erreicht, was sie erreichen wollte. Aber da, wo ich die größte Auswirkung sehe, ist bei den Unternehmen, die sich gegenwärtig noch nicht mit China beschäftigt haben. Und das sind dann ja vor allem auch die kleineren Unternehmen. Mm. Und die sagen eigentlich auch bei der Stimmung, China ist so verpönt, das ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt irgendwas mit China zu machen, sich auch nur mit China zu beschäftigen. Da wird China gegenwärtig gern ausgeblendet. Und das ist aus meiner Sicht, weil eben so viel Innovation in China stattfindet, ein sehr gefährlicher Schritt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es ist gefährlicher, sich nicht mit China zu beschäftigen, als zu viel in China aktiv zu sein.
Ja, sehr interessant. Dann kommen wir doch gleich dazu, was Sie baden-württembergischen Firmen raten würden, dass sie eben doch über einen Markteintritt nachdenken, oder die vielleicht dann auch schon da sind und kommen auf eine Mission, auf eine Fact-Finding-Mission.
Man muss da vielleicht zwei Punkte unterscheiden. Und ich glaube, einer der Punkte, das kann man sogar verallgemeinern, in Deutschland vielen nicht bewusst ist, wenn man sich China anguckt oder wenn man überlegt, was sind so die Klischees, die man in Verbindung bringt, wenn man an China denkt, dann kommt ja doch auch oft bei vielen als an erster Stelle das Copy-Paste. Was mit Sicherheit immer noch auch ein Problem ist, aber vor allem früher ein sehr großes Problem war. China wird aber noch nicht so sehr als Innovationsstandort wahrgenommen. Und das ist eine Sache, die da ist, glaube ich, eine unglaubliche Fehlkonzeption der Realität. Denn ich verweise da mal ganz gerne, es gibt ein Institut, das nennt sich ASPI. Die haben vor ein paar Jahren angefangen, einen Technologietracker aufzubauen, wo sie überlegt haben, okay, was sind die Zukunftsindustrien, was sind die wichtigsten auch Forschungsrichtungen für die Zukunft der Wirtschaft, und haben da jetzt in der 2024er Ausgabe, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 64 Industrien oder 64 Richtungen identifiziert. Und haben dann geguckt, wer ist in der Wissenschaft hier führend, und mussten feststellen, dass von diesen 64 Zukunftsindustrien China 57 Mal führend ist. Die restlichen 7 gehen an die USA.
Oh je, Mine, klingt schlecht für Europa und Deutschland.
Ja, also wie hat Europa und Deutschland, also vor allem spielt da leider tatsächlich dann eigentlich keine richtige Rolle mehr, was eben sehr, was einfach sehr bedauerlich ist. Und aber eben vor allem, und China spielt immer größere Rolle. Und ich meine, jeder sollte sich bewusst machen, dass China auch im Bereich der Innovation in nur wenigen Jahren in vielen Industrien vielleicht auch tatsächlich auch führend sein wird. Und das ist der Punkt, der einfach noch nicht so im Bewusstsein der meisten ist. Deswegen, wenn Sie mich fragen, wie sollen sich baden-württembergische Unternehmen mit China beschäftigen, gibt es zwei Richtungen. Einmal denke ich, ist es wichtig, dass jedes exportorientierte Unternehmen zumindest weiß, was in China passiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine gute Möglichkeit ist auch das, was unter anderem dann eben auch BWI anbietet mit dem Firmenpool, wo wir Unternehmen die Möglichkeit bieten, tatsächlich in China Mitarbeiter zu haben, ohne selbst in Firma eine eigene Firma gründen zu müssen. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um sich mit der Entwicklung in China zu beschäftigen, um den Markt zu erodieren und ohne letztendlich große Investitionen in diesen Bereich machen zu müssen. Das ist der eine Bereich, der denke ich, definitiv sinnvoll ist und auch aus meiner Sicht für die meisten Firmen in der Zukunft eventuell auch existenziell notwendig sein wird. Die andere Frage ist, inwiefern man tatsächlich jetzt in China oder den chinesischen Markt bedienen soll. Und da muss ich sagen, die Zeiten, in denen es ganz einfach war, in China Geld zu verdienen, wenn man es ein bisschen überspitzt formulieren würde, so, wo so jeder Depp nach China ging und das Gold nach Hause gescheffelt hat, die sind mit Sicherheit vorbei. Also China ist ein unglaublich harter und unglaublich umkämpfter Markt. Und ich denke, man kann in China nur bestehen, wenn man auf der einen Seite tatsächlich gute und innovative Produkte hat. Mhm. Und wenn man sich auch zugleich dann auf den chinesischen Markt einlässt. Und das ist tatsächlich der noch wichtigere Punkt. Es war lange Zeit möglich, dass man gesagt hat, ach, ich habe da Mitarbeiter, ich habe hier mein Masterplan, wie ich das in Deutschland gemacht habe, wie ich das in anderen Ländern gemacht habe. Ich kopiere das einfach mal 1:1 auf China und das läuft schon. Das klappt so nicht. Also der chinesische Markt ist unglaublich dynamisch, unglaublich schnell. Man muss letztendlich da sehr flexibel auch auf dem Markt agieren können, um in China erfolgreich sein zu können. Und das kann man nicht machen, indem man es halbherzig macht. Also wer tatsächlich in China erfolgreich sein möchte oder will, der muss sich tatsächlich dann auch mit aller Kraft auf diesen chinesischen Markt konzentrieren.
Das heißt auch mehrere Mitarbeiter abstellen oder selber länger kommen oder wie, also nehmen wir mal an, man hat tatsächlich ein innovatives Produkt, von dem man glaubt, das käme gut an. Was würden Sie dann raten, Schritt 1, 2, 3?
Möchte ich keine Verallgemeinerung machen. Das ist tatsächlich
bei Ihnen anrufen wäre das Erste wahrscheinlich dann mal.
Deswegen, also da stehen wir, das ist tatsächlich eine Frage eher für eine Einzelfallberatung. Letztendlich sprechen wir hier, und das sind ja auch tatsächlich unsere Standardkunden, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Da kann ich jetzt nicht sagen, investiere einfach mal blind in den Markt. Also das ist tatsächlich, da muss man mit Sicherheit den Einzelfall sich anschauen. Ich denke, was aber tatsächlich mit Sicherheit richtig oder wichtig ist, dass man sich auf den chinesischen Markt einlassen muss. Also wenn man merkt, dass man dazu nicht bereit ist, dann bin ich nicht sicher, ob ich heutzutage noch einem Unternehmen empfehlen würde, großartig in China zu investieren. Aber das würde ich eben wiederum gleichzeitig auch damit differenzieren, sich mit China zu beschäftigen. Also ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, sich mit China zu beschäftigen, in welcher Form auch immer. Aber wenn man tatsächlich gewillt ist, große Investitionen in China zu machen, dann muss man das tatsächlich auch gut durchdenken und man muss sich auch auf den Markt einlassen.
Also mich haben Sie jetzt unglaublich neugierig gemacht auf dieses pulsierende Land, wo so viel passiert. Wenn ich jetzt mehr einsteigen wollte, was würden Sie mir empfehlen? Gibt es ein paar Filme, wo Sie sagen würden, die spiegeln das Land ganz gut wider, oder Bücher, die ich lesen könnte? Was würden Sie mir empfehlen?
Das ist für mich ein bisschen schwer zu beantworten, dadurch, dass ich jetzt seit 20 Jahren in China bin. Vieles eben letztendlich auch eigentlich vor Ort erfahren habe, gar nicht jetzt so sehr über Bücher. Ein Buch, das ich mit Sicherheit empfehlen kann, das war auch das Buch, das mich persönlich sehr geprägt hat, ist das Buch von Jonathan D. Spence, The Search for Modern China. Mhm. Das ist mit Sicherheit eines der besten Bücher, die Geschichte seit der Qing-Dynastie bis in die heutige Zeit erzählen. Das ist schon ein etwas älteres Buch. Ich glaube, es wurde das erste Mal 1988 herausgegeben. Und der Jonathan Dispense ist, glaube ich, vor ein paar Jahren leider auch verstorben. Ich denke, ich könnte noch zwei Bücher erwähnen, die sich hier auch im Baden-Württemberg-Konzept haben. Das ist einmal von dem Professor Dr. Klaus Mühlhahn, das Buch Geschichte des modernen China von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart. Das ist, glaube ich, durchaus eins der Buch. Das ist ein Buch, das thematisch ähnlich eine ähnliche Zeit abdeckt wie das von dem Jonathan Dispense. Und ich denke, es ist tatsächlich wichtig, wenn man sich mit China beschäftigt, dass man eigentlich auch mit dem China der Ming- und Qing-Dynastie anfängt, um letztendlich auch zu verstehen, wo China in vielerlei Hinsicht wieder hin will. Das ist tatsächlich, wenn man sich nur China der letzten 50 Jahre anguckt, dann versteht man auch nicht, wie die kommunistische Partei, aber auch viele Chinesen sich selbst und auch die Rolle und die Zukunft Chinas sehen.
Das Zentrum der Welt zu sein.
Ja, es war ja immer. Also genau, Zungo, ja, Land der immer. Mitte. Ne? Also insofern, ja, wenn man sich so die letzten 2500 Jahre anguckt, dann gibt es nicht viele Perioden, in denen China nicht das wichtigste Land war. Und das ist deswegen, also denke ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja, und wenn es dann noch um das Thema Wirtschaft geht, da würde ich vielleicht das Buch von Wolfgang Hirn, Shenzhen, die Weltwirtschaft von morgen, empfehlen. Das ist ein Buch, das ich vor allem für mich faszinierend war, weil ich eben den Shenzhen 10 Jahre gelebt habe. Das kann ich vom besten Herzen empfehlen.
In der Tat, ich habe es auch gelesen, auch von mir eine große Empfehlung, ein sehr gutes Buch. Wir werden das alles verlinken in den Shownotes auf jeden Fall. Herr Vogelsang, so spannend. Ich beneide Sie, dass Sie morgen schon wieder hinfliegen. Jetzt bitten wir unsere Gäste zu Ende des Podcasts gerne 3 Sätze für uns zu beenden. Darf ich Sie auch darum bitten?
Ja, gerne.
Wenn ich nach Reisen wieder zurück nach China komme, freue ich mich immer auf...
Das ist also das, was mir als erstes in Sinn gekommen ist, ist aber ein bisschen provokativ, wäre saubere Städte und funktionierende pünktliche Züge.
Ah, oh, Sie machen mich noch neidischer. Okay. Unser Techniker lacht auch schon hier im Studio. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir das in Deutschland auch hätten. Wer zum ersten Mal nach China kommt, sollte unbedingt folgendes traditionelles Gericht probieren.
Ist vielleicht sogar noch eine schwieriger zu beantwortende Frage, denn eine der faszinierenden Sachen in China ist tatsächlich, jede Region eigentlich ihre eigene Küche hat. Insofern ist das die Frage, wo man hingeht, aber ich denke, wo man immer gut mitliegen würde, wäre, dass das der chinesische Hotpot und vielleicht auch die Peking-Ente, also so wie sie in China gegessen wird.
Mhm, wunderbar. Und was in 10 Jahren, Herr Vogelsang, was wird in 10 Jahren eine typische Schlagzeile über China sein?
Die zukünftige wissenschaftliche Entwicklung, auch die Innovationsfähigkeit in China sollte nicht unterschätzt werden. Deswegen würde ich sagen, dass sehr wahrscheinlich eine Schlagzeile sein wird. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie und Physik geht an die beiden Chinesinnen.
Chinesinnen? Habe ich das richtig gehört?
Durchaus möglich, auch Chinesinnen. Ja, also wir haben sehr viele gute Forscher beiden Geschlechtes. Aber ich habe das Gefühl, dass in China sehr viele weibliche Wissenschaftler sehr weit vorne stehen.
Okay, auch sehr interessant. Lieber Herr Vogelsang, das war ein tolles Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns hier beim Meeting Point BWI genommen haben. Alles Gute Ihnen und ganz herzlichen Dank. Keine Frage, die derzeitige Lage stellt uns alle vor große Herausforderungen. Doch Krisen sind auch immer Chancen. Und wir hoffen, Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter auf eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig werden Baden-Württemberg international sowie die Auslandsbüros und Wirtschaftsrepräsentanzen dabei an Ihrer Seite sein. Mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Meeting Point BWI. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge von Meeting Point BWI wieder mit dabei sind.